Ich habe euch die Jahreslosung mitgebracht, beziehungsweise ist sie euch schon vorgestellt worden in der wunderschönen Luther-Übersetzung. Aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wir lesen im Gottesdienst keine Luther-Übersetzung mehr, weil wir gemerkt haben, dass viele Menschen, die zu uns kommen, einfach gar nicht die Bibel kennen und keine biblischen Texte lesen. Deswegen lese ich jetzt tatsächlich den Predigttext aus der Neues Leben-Bibel und steige aber zwei Verse früher ein. 1. Thessalonicher 5, ich lese ab Vers 19. Da heißt es: Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Ich lese es nochmal. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht, verachtet das prophetische Reden nicht, sondern prüft alles, was gesagt wird, und behaltet das Gute. Was gibt es zur Jahreslosung zu sagen? Mir war das ganz wichtig, tatsächlich diesen Kontext mitzubieten, um den es hier eigentlich geht. Denn wenn man das so hier luthermäßig schön liest und sagt, prüft aber alles und das Gute behaltet, das kannst du ja auf alles im Leben anwenden, ne? Also da kannst du ja wirklich sagen, ich leg das als Schablone auf irgendetwas, was in meinem Leben passiert. Ich vergleiche alle Fitnessstudios in der Stadt und prüfe alle davon und mache überall ein kostenloses Probetraining und gehe dann in das Gute. Und das ist natürlich auch ein Lebensmotto, da ist ja auch was dran, ne? Also, dass wir Dinge vergleichen und dann überlegen, was ist eigentlich das, was mir dient, was gut ist für mich. Und da gehe ich dann hin und da tobe ich mich aus, also im Fitnessstudio wörtlich, in anderen Dingen jetzt vielleicht nicht wörtlich. Aber so kann ich ja agieren oder dass ich sage, ich habe verschiedene Vertragsangebote, wo könnte ich arbeiten oder wo mache ich meine Ausbildung, wo mache ich mein Studium und prüfe alles. Deswegen tun sich ja übrigens die Gen Z-Leute so schwer zu überlegen, wo sie studieren, weil die machen das, ne? Also sie prüfen alle 6.000 in Deutschland verfügbaren Studiengänge oder wie viele das gerade sind. Es sind wirklich absurd viele und überlegen sich dann, ob sie an den hintersten Ort des Lebens ziehen. Also weiß nicht, was für euch das ist, sowas wie Greifswald oder so. Ich hoffe, es ist jetzt keiner aus Greifswald da und fühlt sich davon angegriffen. Aber dieses alles zu vergleichen und prüfen kann auch wahnsinnig anstrengend sein. Und darum geht es in diesem Vers nicht. Auch wenn das natürlich ein spannendes Thema wäre. Weil es hat ja dann mit der Frage zu tun, wie treffe ich eigentlich vernünftige Entscheidungen für mein Leben. Das können wir wann anders machen. Dem Heiligen Geist Raum zu geben, das ist ja das, womit dieser Absatz doch ein Stück anfängt. Unterdrückt den Heiligen Geist nicht. Und dann denkt man sich vielleicht, naja, aber wie soll das denn gehen? Wir glauben ja an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft und so weiter, ne? Das ist doch selbstverständlich. Der Heilige Geist hat doch Raum. Wir unterdrücken den doch nicht. Aber Paulus, als er diesen Brief schrieb, der ja vielleicht der älteste Brief des Neuen Testaments ist, möglicherweise schon 48 nach Christus geschrieben, der thematisiert das. Und wenn wir in die Kirchengeschichte reingucken, super spannend, ne, immer wieder Kirchengeschichte anzuschauen, dann merken wir, das war ja auch ein Thema in der Kirchengeschichte. Zum Beispiel, wenn ihr die englische Theologie des 17. Jahrhunderts anschaut, dann haben wir das, was wir Deismus nennen. 17. bis 18. Jahrhundert, frühe Aufklärung, 18. ist wahrscheinlich besser. Deismus, das heißt, man ist davon ausgegangen, es existiert ein Gott, der hat die Welt auch erschaffen, aber seitdem hält er sich raus. Er wirkt nicht mehr. Er hat sich zurückgezogen. Man wollte an einen Schöpfergott glauben, weil man gemerkt hat, die Welt ist so sinnvoll geordnet, dass man dafür an dieser Erklärung festhalten wollte. Aber an einen wirksamen Gott, da hat man gesagt, das kann man sich doch heute nicht mehr vorstellen. Dieses ganze Wunderzeug und so aus der Bibel, das war damals sicher wertvoll für die Leser und die Zuhörer. Aber heutzutage kann das doch keiner mehr glauben. Und wir haben das auch in Deutschland, wenn man sich das anschaut, in der Theologie der Aufklärung, ganz stark diesen Impuls zu sagen, ja, es gibt Gott, weil die Welt ist geordnet und es gibt das moralisch Gute. Aber er hat keine Wirksamkeit mehr. Er hat sich zurückgezogen. Er ist ein Zuschauer geworden. Und wisst ihr was? Manchmal glauben wir auch ein bisschen so. Manchmal ist es so, wir gehen vielleicht zum Gottesdienst, wir lesen in der Bibel, aber wir rechnen nicht damit, dass Gott tatsächlich heute in unser Leben hineinsprechen könnte. Dass Gott heute etwas zu uns zu sagen hat. Falls du merkst, das trifft auf dich nicht zu, dann ist es cool. dann freut es mich für dich. Aber ich merke, dass es mir manchmal so geht, dass ich in der Bibel lese, wie ein Buch, das Wahrheiten gesammelt hat, die allgemeingültig sind, aber die nicht aktiviert werden in meinen heutigen Tag hinein. Also die einfach nur dazu da sind, um dann vielleicht meine Meinung zu bestätigen oder manchmal auch zu widerlegen. Das ist ja auch mal wieder heilsam, wenn wir merken, wir lesen in der Bibel und das war bisher Quatsch, was wir geglaubt haben. Also tut ja auch gut und ist was Befreiendes. Aber wenn das einfach nur eine dogmatische Abhandlung ist, ein Buch über Wahrheiten und Richtigkeiten, dann ist es natürlich trotzdem nicht wertlos. Es ist immer noch sehr gut. Aber ich glaube, dass Gott auch heute in unseren Kontext hineinsprechen will, dass der Heilige Geist die Person Gottes ist, die ja weiter bei uns ist. Und eben mehr als nur das, was wir dann im Glaubensbekenntnis zu Recht ja alles dran anhängen, das ist alles schön und gut und richtig. Aber der Heilige Geist möchte heute zu uns sprechen. Er möchte heute wirksam sein und zwar durch dich und durch mich. Und ich glaube, dass ein heute wirksamer Gott ein für unsere Mitmenschen relevanter Gott ist. Ich bin ja seit etwa 2 Jahren wieder Pastor in der Gemeinde. Davor habe ich 5 Jahre GJW gemacht. Und die Frage, die mich prägt und verfolgt in diesen Jahren im Gemeindedienst, ist immer die, wie können Menschen, die von Jesus noch nichts wissen, zu gläubigen Menschen werden? Das ist so für mich ein Kernantrieb zu sagen, warum bin ich eigentlich Pastor? Weil ich das erleben will. Und für mich waren echt so die Highlight-Taufen im letzten Jahr die, wo Menschen erzählt haben, vor 2 Jahren wusste ich noch nichts von Gott. Aber. Und dann kommt irgendwie eine Story. Und das Spannende ist, diese Menschen haben Gott erlebt und zwar heute erlebt. Ja, natürlich spielt die Bibel und die Geschichte und die Tradition dann irgendwo auch eine Rolle, aber sie kommen nicht zum Glauben aufgrund dessen, dass sie die ganze Bibel durchgelesen haben und gesagt haben, das ist alles so intellektuell überzeugend, jetzt fange ich an Jesus zu glauben, sondern der erlebte Gott ist notwendig für sie. Und dann lesen sie übrigens oft gerne auch die Bibel durch, aber das kommt dann danach. Also der Glaubensinhalt ist nicht irrelevant, ganz und gar nicht. Es spielt eine große Rolle, was wir glauben. Aber damit wir überhaupt zum Glauben kommen, ist es wichtig, dass wir dem begegnen, den wir glauben. Nämlich Jesus, beziehungsweise heute dem Heiligen Geist. Nur ein heute noch wirksamer Gott ist für unsere Mitmenschen relevant. Und dann heißt es, in dem 2. Vers, den ich euch vorgelesen habe, verachtet das prophetische Reden nicht. Und ich glaube, dass Paulus das deshalb so beschreibt, weil es immer wieder vorkommen kann, dass wir als Gemeinden, als Christen, keinen Raum haben für die prophetische Rede oder vielleicht einfach das komplett aus dem Blick verlieren. Dass Gott heute durch den Heiligen Geist prophetisch zu uns reden kann. Wir hatten früher einen Gemeindeleiter, der hat gesagt, Gott redet ja auch zu mir, wenn ich die Predigt vorbereite. Und das stimmt natürlich auch. Das ist zumindest meine ganz große Hoffnung, wenn du die Predigt vorbereitest, dass das passiert. Und ich hoffe das auch, wenn ich die Predigt vorbereite. Aber ich möchte das Wirken Gottes nicht einschränken auf 20 oder 30 Minuten Predigt. Früher war der Stefan Hornischer hier, dann waren es vielleicht 40 Minuten. Aber ich möchte Gottes Wirken nicht auf diesen kurzen Zeitraum beschränken, sondern Gott zutrauen, dass er auch in ganz anderen Momenten reden kann. Und nicht nur durch einen gesalbten Pastor, sondern durch jeden einzelnen Christen. Egal, ob er schon 30 Jahre Christ ist oder 3 Wochen. Egal, ob sie 87 ist oder 16. Und das ist meine Überzeugung, dass das passieren kann, dass wir das prophetische Reden einfach komplett aus dem Blick verlieren und gar nicht mehr damit rechnen, dass Gott auf diese Art und Weise, also durch ganz unterschiedliche Weisen, indem er Bibelworte in uns aktiviert, indem er uns Bilder schenkt, indem er uns Worte gibt, die wir an andere Personen weitergeben dürfen. Und wir merken doch, dass diese Worte oft die sind, die tatsächlich dazu führen, dass jemand so aus der Fassung gerissen wird. Und das ist auch mal was Positives und Heilsames. In einem bestimmten Setting natürlich. Ich werde dazu gleich noch mal ein bisschen was sagen, wie das auf eine gute Art und Weise geschehen kann. Also Gott kann wesentliche und wichtige Informationen weitergeben, die über die Predigt hinausgehen. Natürlich kann Gott auch durch die Predigt prophetisch wirken und ich gehe davon aus, dass das sehr häufig geschieht. Trotzdem ist es eine zentrale Vorentscheidung, die ich treffen kann, auch für dieses Kalenderjahr zu sagen, Gott, ich will dir zutrauen. Gott, ich will dir zutrauen, dass du zu mir sprichst, und mich überrascht. vom Setting, von den Personen, durch die du mich ansprichst, vom Zeitpunkt. Und das muss nicht im Gottesdienst sein, das muss nicht in der Predigt sein und das muss nicht durch den Pastor sein, sondern das kann auch durch ganz, ganz andere Personen in ganz anderen Momenten sein. Und dadurch gebe ich dem prophetischen Reden schon mal Raum. Ich verachte es nicht. Und dieses prophetische Reden, das gilt es zu prüfen und davon das Gute zu behalten. Darum geht's in der Jahreslosung. Aber das gilt es zu prüfen. Und bei manchen Texten, die ich jetzt gelesen habe zur Jahreslosung, dachte ich mir, ja, das ist ja interessant, aber es hat einfach nichts mit dem Text zu tun, um den es hier geht. Also da wird von irgendeiner Prüfung geredet, aber das, was es zu prüfen gilt, ist das prophetische Wort oder das, was mit dem Anspruch des prophetischen Wortes daherkommt. Also da, wo jemand auf mich zukommt und sagt, Johnny, ich habe eine Botschaft von Gott für dich oder ich habe einen Eindruck, ich habe ein Wort für dich, prüf doch mal, ob das vom Herrn ist. Vielleicht hat die Person schon mal eine gewisse Reife und kann sagen, ich glaube, ich habe was von Gott für dich, prüf das mal. Dann sind wir schon auf einem guten Weg. Ne? Also, denn ich weiß nie sicher, ob das, was ich weitergebe, wirklich zu 100% von Gott ist. Und das ist schon mal ganz wichtig, diese demütige Haltung dabei zu haben. Das ist auch der Unterschied dazu, wenn ich Bibeltexte auslege, dann habe ich natürlich eine gewisse annähernde Sicherheit. Ich habe keine 100%ige Sicherheit, die kann ich nicht haben. Aber eine annähernde, weil ich zum Beispiel wissen kann, bewege ich mich in der großen Bahn der Auslegungsgeschichte der Kirchengeschichte. Wenn ich merke, da ist eine hohe Übereinstimmung und da würden jetzt Augustinus und Karl Barth und Johannes Calvin und Martin Luther da sitzen und sagen, ach, das können wir ein Stück ähnlich sehen wie der Walzer. Dann kann ich schon mal wissen, da bin ich vielleicht nicht auf der schlechtesten Bahn unterwegs. Ne? Das ist der Vorteil, wenn ich einen Bibeltext auslege. Ich mache das nicht im luftleeren Raum, sondern eben nach 2000 Jahren Kirchengeschichte und kann da auf Expertise von vielen, vielen Fachleuten zurückgreifen. Aber wenn ich ein prophetisches Wort meine, empfangen zu haben, und dann gehe ich zu einer Person, die ich vielleicht kenne oder auch nicht, und dann sage ich, ich glaube, ich habe was, das könnte was von Gott sein. Dann kann ich das in einer demütigen Haltung weitergeben, in der Unwissenheit, ob es wirklich von Gott ist. Und dann liegt bei dir die Verantwortung, das zu prüfen. Das wird dann geprüft. Also dieses Wort, ist es vielleicht etwas Prophetisches, etwas, was von Gott an mich weitergegeben wird. Ich habe auch schon ein paar Mal erlebt, dass Leute mit einem sehr hohen Anspruch auf mich zukamen. Die waren sich hundertprozentig sicher, dass was sie gesagt haben, ist von Gott. Und manchmal hat es vielleicht auch gestimmt. Aber ich habe gemerkt, dieser Anspruch hat mich in der Regel überfahren. Mir wurde das Prüfen aus der Hand genommen. Ich wurde entmündigt und konnte das dann gar nicht mehr annehmen. Und das ist schade drum, weil vielleicht war es wirklich was von Gott, was vielleicht wichtig gewesen wäre für mich, aber ich konnte es dann nicht mehr annehmen. So gilt es also erstmal, wenn ich sage, ich möchte das prophetische Reden nicht verachten, dass ich selber auf eine gute Art und Weise damit umgehe. Und wir üben das zum Beispiel, wenn wir als Gemeinde führen wir viele Freizeiten durch. Das habe ich einfach aus dem GJW mitgenommen und nicht aufgehört. Wir haben letztes Jahr 5 Freizeiten gemacht als Gemeinde. Das ist richtig schön. Also ich empfehle euch das, fahrt die ganze Zeit weg, da muss man auch nicht so viel das Gemeindehaus heizen. Und wenn man die Kostendecken kalkuliert, freut sich der Kassierer. Und wenn man dann auf einer Freizeit ist, dann ist man ja in einem kleinen Rahmen. Manche unserer Teenie-Freizeit zum Beispiel lief bei uns, glaube ich, mit 8 Teilnehmern. Ne? Das ist echt überschaubar. Gemeindefreizeit dann ein bisschen größer, aber da bist du ja jetzt auch noch nicht bei 200 Leuten. Und dann hast du eben so einen kleinen familiären Rahmen und du kannst das da gut einüben. Zu sagen, hey, wenn du etwas von Gott empfängst, dann gib's weiter, dann trau dich, das liebevoll und demütig weiterzugeben. Manchmal denkt man ja, man hat was von Gott für die eine Person, die man in der Gemeinde total unreif findet. Oder wo man weiß, die Person sollte vielleicht eine Entscheidung treffen. Ich weiß nicht, vielleicht denkt ihr an den 26-Jährigen, der noch zu Hause wohnt oder so. Gibt's ja manchmal. Und dann meint man, ja, da habe ich bestimmt jetzt ein Wort vom Herrn empfangen, dass er endlich ausziehen soll. Und wenn du merkst, dass du innerlich schon so einen Wunsch hast, diese Person so richtig zu schieben, dann würde ich es nicht sagen. Meine Erfahrung ist, das bringt nichts. Vor allem, wenn die Person weiß, dass du denkst, dass da jetzt eine charakterliche Unreife endlich mal vorangebracht werden sollte. Die wird das nicht von dir annehmen. Also da wirklich zu gucken, wem kann ich denn auch guten Gewissens was weitergeben? Und ich merke zum Beispiel, die Leute, mit denen ich sehr eng bin in der Gemeinde, also so meine Top 30 bis 50 Freunde aus der Gemeinde, ne? Denen sage ich in der Regel nichts Prophetisches. Weil in meinem Kopf habe ich so viele Wünsche, wie ihr Leben werden würde. Der sollte endlich mal heiraten, die sollte endlich mal ausziehen. Das wäre doch ein cooler Pastor, der sollte Theologie studieren. Und überall, wo ich dann so Wünsche habe für sie, da ist die Gefahr sehr hoch, dass ich Gott meinen Wunsch in den Mund lege und zu jemand komme und ihm dann diesen Anspruch weiterzugeben. Dadurch, dass ich nie sicher prüfen kann, in der absoluten Gewissheit, dass alles, was ich weitergebe, wirklich von Gott ist, muss ich auch vorsichtig sein mit dem, was ich weitergebe. Denn es kann ja auch einen Schaden anrichten. Also, beim prophetischen Reden, glaube ich, gibt es zwei Personen, die etwas prüfen sollten. Und wir denken natürlich immer erstmal an den Botschaftsempfänger. Und da komme ich auch gleich nochmal dazu, wie kann der gut etwas prüfen. Aber bevor der Empfänger etwas prüft, muss auch der Weitergebende etwas prüfen. Bin ich überhaupt gerade in der Lage, dieser Person etwas sinnvoll zu sagen? Das erste Mal, als ich Pastor in der Gemeinde war, hatte ich einen Konflikt mit einer Person aus der Leitung damals. Der ging über ungefähr 3 Jahre und hat dann letztlich auch dazu geführt, dass ich gekündigt habe in dem Setting. Aber ich habe voll gemerkt, ich kann dieser Person nichts weitergeben auf eine prophetische Art und Weise. Obwohl ich immer wieder manchmal auch im Gebet Gedanken hatte, wo ich dachte, das wäre jetzt gut, ihm das zu sagen. Also ich mag den auch, ne? Das ist ein netter Kerl. Wir haben nur nicht in der Leitung zusammen funktioniert, das ging gar nicht. Wir haben völlig unterschiedliche Bilder von Gemeinde, völlig unterschiedliches Verständnis von Leitung, von Gemeindemitgliedschaft und so. Das hat nicht gepasst. Also wir konnten nicht miteinander arbeiten, aber ich habe voll gemerkt, ich kann ihm auch nichts sagen und es ist okay, sich dann auch zu bremsen und zu sagen, ich bin nicht der Richtige dafür. Wenn Gott wirklich zu ihm sprechen will, dann hat er ja noch andere Vehikel, andere, durch die er reden kann. Das kann uns vielleicht ein bisschen entlasten. Was passiert, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ich habe ein Wort, das von Gott ist, das für dich sein könnte? Oder vielleicht, ich weiß nicht, wie ihr das im Gottesdienst handelt, kann ja sein, dass mal jemand nach vorne kommt und sagt, ich habe ein Wort, prüft doch mal, ob das für euch ist, hier in der Gemeinde. Denkt mal drüber nach. Wie kann ich prüfen, ob das wirklich für mich ist? Und ich habe 4 Prüfkriterien dabei, die ich euch gerne mitgeben möchte. Also erstens kann ich mich fragen, entspricht es der Botschaft der Heiligen Schrift? Ist da eine Übereinstimmung? Wenn es in einem fundamentalen Widerspruch steht zur Botschaft der Heiligen Schrift, wird es nicht von Gott sein. Das ist Prüfkriterium Nummer 1. Ich habe mal erlebt, haben Freunde mir erzählt, dass im Gottesdienst jemand zu den beiden kam und gesagt hat, ich habe den Eindruck von Gott, dass ihr beide heiraten sollt. Ne, fremde Person im Gottesdienst natürlich schon mal No-Go, geht gar nicht. Aber wie kann man sowas prüfen? Also sie haben gesagt, das geht nicht, wir sind Geschwister. Also es stand in einem fundamentalen Widerspruch zur Heiligen Schrift und dadurch war das einfach schon mal einfach vom Tisch abgeräumt zu sagen, das war auf jeden Fall kein prophetisches Reden Gottes. Zweitens, kann ich mir die Frage stellen, steht es im Einklang mit dem Evangelium, also mit der Botschaft von Jesus? Hilft es Menschen, an Jesus ranzukommen, an Jesus zu glauben, ihm zu vertrauen? Oder schreckt es Menschen von Jesus ab? Das ist ein großer Unterschied. Und es gibt Dinge, die ich weitergeben kann, die sind vielleicht kongruent mit Einzelaussagen des Alten Testaments, haben aber keinerlei Bezug zum Evangelium. Also ich könnte zum Beispiel zu jemand sagen, ich habe den Eindruck von Gott, dass du deine in Ehebruch lebende Tochter steinigen solltest. Das ist jetzt bewusst ein krasses Beispiel, das ich bringe. Aber man könnte jetzt natürlich Levitikus lesen und sagen, ja, das ist ja auch biblisch, ne, das zu machen. Aber ich hoffe, dass ihr mir folgen könnt, zu sagen, es wäre nicht in Einklang mit dem Evangelium, dass das Ziel hat, diese Tochter mit der Gnade Jesu zu retten und ihr liebevoll zu begegnen. Also es gibt Dinge, die sind dann zwar vielleicht, also nur weil was biblisch ist, ist es noch lange nicht immer im Einklang mit der Art und Weise, wie Gott heute wirkt. Denn in der Bibel wird auch ganz viel erzählt und manches im alttestamentlichen Gebot ist zum Glück für uns nicht mehr in dieser Form gültig. Können wir auch dankbar dafür sein. Ein drittes Prüfkriterium. Das ist jetzt ein Prüfkriterium, das ist ein bisschen tricky, aber es ist trotzdem hilfreich, das anzuwenden. Hat die Person, die etwas weitergibt, schon öfter Dinge weitergegeben, die gestimmt haben? Dieses Kriterium hinkt etwas und doch ist es ein wichtiges Kriterium. Denn es gibt einfach Menschen, die haben eine Begabung darin, immer wieder auch mal prophetisch Dinge weiterzugeben. Und wir hatten zum Beispiel eine Frau früher bei uns in der Gemeindeleitung, da wusste ich einfach, die hat da ein besonderes prophetisches Gespür. Und wenn sie was gesagt hat, war für mich die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass es prophetisch ist. Die Gefahr ist, auch diese Personen werden manchmal etwas weitergeben, was nicht stimmt. Also das hilft, das auf dem Schirm zu haben. Und auf der anderen Seite können auch Leute etwas weitergeben, was prophetisch ist, die sonst bisher immer daneben lagen und irgendwelche wilden Dinge erzählt haben. Aber es ist trotzdem ein hilfreiches Prüfkriterium in der Hinsicht zu sagen, wenn ich merke, da ist jemand, sie oder er, da kam schon 10, 20, 30 Mal was, was wirklich irgendwie sinnvoll prophetisch war, dann hat die Person natürlich auch eine gewisse Erfahrung davor, selber Dinge zu prüfen und nicht alles weiterzugeben, sondern das weiterzugeben, was sinnvoll ist und was nicht meine eigenen Gedanken am Schluss sind. Und dann ein letztes, ist es tröstend, aufbauend und ermutigend. Heiner Rust, der letztes Jahr verstorben ist, war auch ein Pastor bei uns im Kirchenbund, hat ein Buch geschrieben, Prophetisch Leben, Prophetisch Dienen. Das ist wirklich klasse, das kann ich sehr empfehlen, das zu lesen. Und er betont aus meiner Sicht zu Recht, dass Gerichtsbotschaften der Prophetie sich eigentlich nur im Alten Testament wiederfinden. Im neutestamentlichen Kontext finden wir sie nicht. Zumindest nicht als Prophetien, die an den Einzelnen weitergegeben werden, sondern nur in den endzeitlichen Texten, in der Endzeitrede bei Jesus oder in der Offenbarung finden wir etwas, was auch eine Gerichtsdimension hat. Alles, was wir sonst erleben, hat einen tröstenden, ermutigenden und auferbauenden Charakter. Und ich bin extrem skeptisch, wenn jemand eine Botschaft als Botschaft von Gott weitergibt, die ein Gerichtswort ist. Ich sage nicht, dass das nicht geht. Aber ich bin da extrem vorsichtig und würde da extrem reserviert sein und wirklich erstmal fragen, das, was da weitergegeben wird, hilft das, Menschen zu trösten, zu ermutigen, aufzubauen oder drückt es sie runter? Macht es sie nieder, macht es sie fertig? Dann habe ich wenig Vertrauen darauf, dass das tatsächlich von Gott ist. Wenn wir also in das Jahr 2025 reingehen, und da kommen wir nicht dran vorbei. Wir können nicht am letzten Jahr festhalten. Das ist auch was Gutes. Wir gehen einfach ganz selbstverständlich immer ins nächste Jahr. Unsere Haare werden grauer oder weniger oder beides. Und dann können wir erstmal dafür offen sein zu sagen, ja, Gott gibt's wirklich, den Heiligen Geist gibt's wirklich. Er kann in meinem Leben wirken und reden. Auch in meiner Bibellese kann er mich anspringen und mir etwas sagen, was nicht nur allgemeingültige Wahrheit ist, sondern auch, was direkt heute in mein Leben reinspricht. Ich kann auch in der Gemeinde eine Kultur schaffen, wo wir sagen, ja, Prophetie ist möglich und es ist auch gewünscht, dass Gott heute zu uns spricht, auch über die Predigt hinaus. Wir sind dafür offen als Gemeinde. Wir suchen auch Räume, wo wir das ausprobieren können. Und dann kann ich lernen, das zu prüfen, was mir weitergegeben ist. Und ich hoffe, euch einige sinnvolle Kriterien an die Hand gegeben zu haben, mit denen ich dann eine Aussage treffen kann. Ist das auch gut? Gut im Sinne dessen, das war ja die Frage, was ist das Gute, auf die ich überhaupt nicht eingegangen bin in meiner Predigt. Gut im Sinne dessen, ist es wirklich eine Botschaft, die von Gott in mein Leben spricht. Dann wird es etwas Ermutigendes und Tröstendes und Aufbauendes für mich haben und mich näher an Jesus hinführen. Amen.